Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Neulam-Pfarrzellen, ich freue mich, dass wir heute einen weiteren Schritt hineintun durften in das Buch Exodus und damit einen weiteren Schritt in Richtung Freiheit für das Volk Israel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht nach der Lektüre von 7 weiteren Kapiteln in diesem Buch. Rein menschlich gesehen ist alles, was uns heute begegnet ist, wohl eine einzige Zumutung. Zunächst einmal natürlich für Mose, der ja immer wieder beteuert, dass er kein Mann der Rede sei. Wie sollte er denn eigentlich ein ganzes Volk überzeugen und schließlich auch noch Pharao? Wir sitzen gerade hoffentlich in frommer Runde, aber wie fühlt es sich an, wenn wir uns in die Situation von Menschen hineinversetzen, denen es dreckig und immer noch dreckiger geht? Gewiss, das Volk der Israeliten weiß um die eigene Identität und das hohe Gut der Freiheit. Aber es bekommt noch viel unmittelbarer, das tägliche Leben zu spüren. Und das wird immer unerträglicher. Logisch, man sucht nach den Ursachen und findet auch die Schuldigen. Die Listenführer machen darum auch Mose und Aaron Vorhaltungen. Hätten die beiden nicht bei Pharao vorgesprochen, mehr religiöse Freiheit gefordert, dann würde es den Israeliten jetzt besser gehen. Nicht ganz gut zwar, aber zumindest nicht so schlecht. Was an dieser Stelle akut wird, ist die Frage, wie viel die Menschen die Freiheit und auch die Religion, wie viel ihm Religionsfreiheit wert ist. Wie viel darf sie kosten an Entbehrung und Unterdrückung? Die Antwort können wir nur unzureichend geben. Wir müssten sie vielmehr weiterreichen an Christen, die wegen ihres Glaubens unterdrückt und verfolgt werden. Die gibt es auch heute, etwa in Nordkorea. Oder wir denken aus aktuellem Anlass an Asia Bibi, die 8 Jahre in einer pakistanischen Todeszelle saß. Manchmal geht es ohne Glauben bestimmt einfacher, aber ob es am Ende dann auch wirklich besser geht? Wenn etwas auf Anhieb nicht so klappt, wie wir Menschen uns das vorstellen, sind wir mitunter schnell bei der Hand, in Gott den Schuldigen zu suchen. Mose jedenfalls gibt den Vorwurf der Listenführer umgehend an seinen Herrn weiter. Gott geht darauf ein. Er setzt sich mit Mose auseinander. Ehrlich und offen nimmt sich Gott selbst beim Wort, bei seinen Verheißungen und bei seiner Offenbarung. Seine Zusagen verpflichten zunächst ihn selbst. Gott weiß sich selbst verpflichtet. Das ist eine bemerkenswerte Einstellung. Gerade in einer Zeit, in der Menschen Versprechen oft nicht mehr halten und Zusagen darum oft von vornherein an Glaubwürdigkeit verlieren, macht diese Selbstverpflichtung Gottes großen Eindruck auf mich. Gott kann man wirklich beim Wort nehmen. Gott weiß sich an seine Zusagen gebunden. Und ich frage mich, gilt das auch umgekehrt für sein Volk? Gilt das auch für uns? Im Moment hat das Volk für die Botschaft des Mose jedenfalls keinen Kopf und auch das Herz nicht frei. Die Leute sind ganz in der Arbeit gefangen und Mose blitzt ab. Aber wenigstens sind er und Aaron für Gottes Vorhaben empfänglich. Und sie beide gehören ja zu diesem Volk, sind Teil davon. In diesem Augenblick ein wirklich sehr kleiner, heiliger Rest. Aber dennoch stark genug, im Vertrauen auf die Zusage Jahwes einen Weg zu gehen, den sie sich selbst nie zutrauen würden. Sie machen sich auf und gehen zu Pharao. Es kommt zu einer menschlich gesehen ungleichen Begegnung. Hier die einfachen Hirten, dort der mächtige Pharao in seinem prächtigen Palast. Worauf sich Mose und Aaron stützen können? Auf ihren Stab, Zeichen der Bevollmächtigung, und auf ihren Auftrag. Denn sie verkünden nicht in eigenem Namen, sie treten im Namen Jahwes auf. Hat das nicht immer schon Ungeahntes bewirkt, wenn sich Menschen nicht bloß auf ihre eigenen Kräfte verlassen? Dann werden oft unglaubliche Kräfte frei. Wozu das am Ende führen wird? Im weiteren Verlauf der Beauftragung scheint alles schon vorher bestimmt. Ich will das Herz des Pharao verhärten. Der Pharao wird nicht auf euch hören. Was soll das alles? Und vor allem, welche Möglichkeiten bleiben da Pharao noch? Ist das nicht ein fertig inszeniertes Schauspiel? Oder sollten wir uns hier an etwas erinnern, was wir nie vergessen dürfen? an das, was wir göttliche Vorsehung nennen. Gott kann von der Zukunft ja nicht wirklich überrascht werden. Gott sieht alles voraus, was kommt. Und das ist wohl das Bemerkenswerte hier, er teilt es Mose vorab schon mit. Wieder werden wir berührt davon, wie sehr doch Mose eingeweiht wird von Gott. Ja, in Gott. Das war irgendwie auch nötig, denn wie hat es Jahwe eingangs gesagt, hiermit mache ich dich für den Pharao zum Gott. Immer wieder stellt sich uns die Frage, warum Gott nicht anders handelt, logischer, menschlich nachvollziehbarer. Denn was uns nun erwartet, ist im besten Sinne ein spannungsreiches, hochdramatisches Geschehen. Die 10 Plagen. Als solche sind sie geradezu sprichwörtlich geworden, obwohl die ersten 9 Plagen eigentlich als Wunder oder Zeichen vorgestellt werden. Die darin geschilderten Naturereignisse waren als Heimsuchung bekannt, zum Teil nur in Ägypten, wie etwa der Rote Nil, die Froschplage, die Himmelsfinsternis, wohl als Folge des schwarzen Scirocco, oder nur bekannt in Palästina, wie etwa der Hagel. Das Ringen ereignet sich geradezu in 10 Runden, ein regelrechter Machtkampf. Als solcher ist dieses Aufeinandertreffen damals auch verstanden worden. Und wir dürfen es auch heute nach wie vor so verstehen. Denn es gibt wirklich Kräfte in dieser Welt, sichtbare und unsichtbare, die im Widerstreit sind. Es gibt eben nicht nur die Kraft und Macht Gottes, es gibt auch seinen Widersacher. Gott selbst hat es bei den Versuchungen Jesu in der Wüste erlebt. Wer aber ist am Ende stärker? Die ersten beiden Runden im Ringen Jahwes mit den Wahrsagern Pharaos enden mit einem Unentschieden und die Ereignisse werden von Mal zu Mal dramatischer. Vielleicht stutzen wir, wenn zunächst die Wahrsager mit Jahwe scheinbar mithalten können. Das hat auch in späteren Zeiten zum Nachdenken gebracht. Im 2. Timotheusbrief werden sogar die Zauberer mit Namen genannt, Jannes und Jambres, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 8. Wie damals, so kommt es anscheinend immer und bis zum Ende dazu, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit nicht gelangen, ja sich mit allen Mitteln der Wahrheit widersetzen. Und seien es dieselben Mittel, die Gott gebraucht. Warum sie das tun? Es gibt eben auch andere Mächte. Es gibt den Widersacher, der alle Hebel in Bewegung setzt, um seine Macht vorzutäuschen. Freilich stößt die Gegenmacht des Bösen irgendwann sicher an ihre Grenzen. Das Gute, Gott, bleibt am Ende immer Sieger. Aber bis dahin kommt oft viel zu Schaden. Ein Blick in die Geschichte der Menschheit lässt darüber keinen Zweifel. Während Pharao die Sache anfangs nicht ernst nimmt, bekommt er es im Angesicht der Frösche doch mit der Angst zu tun. Bemerkenswerterweise richtet er seine Hilfegesuche nicht an seine eigenen Wahrsager, sondern an Mose und Aaron. Er sichert dem Volk der Israeliten die Möglichkeit zum Gottesdienst zu. Und tatsächlich weicht die Plage. Aber Pharao hält sich nicht an sein Versprechen und bricht sein Wort. Machthaber haben es zumeist nicht mit der Freiheit Andersdenkender, Andersglaubender, Andersseiender. Totalitäre Regime gab es schon immer. Die Freiheit der anderen gehörte nie zu ihren Anliegen. Erst im Angesicht der Stechmückeninvasion versagen die Kräfte der Wahrsager. Sie gestehen ihre Unterlegenheit ein. Pharao können sie aber nicht zum Einlenken bewegen. Das Herz des Pharao blieb hart. Mit jeder Plage nimmt Jahwe einen weitergehenden Anlauf, um Pharao umzustimmen, wohl wissend, dass es ihm am Ende nicht gelingen wird. Ab jetzt wird nur noch das Volk der Ägypter heimgesucht, nicht aber das der Israeliten. Immer wieder scheint es, als hätte Pharao endlich verstanden. Er macht Zugeständnisse, wird seinen Zusagen aber nie halten. Wir merken an dieser Stelle, was eigentlich noch tiefer reicht als die Plagen. Es ist das Gegenüber von Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit. Auf die Zusage Pharaos bereitet Jahwe der Plage jedes Mal umgehend ein Ende, noch bevor Pharao sein Wort eingelöst hat. Und Pharao, mit bemerkenswerter Kaltblütigkeit löst er seine Versprechen nicht ein, sobald die Bedrohung beseitigt ist. Es geht also nicht nur um die Machtfrage, sondern auch um Glaubwürdigkeit im umfassenden Sinn. Bei der siebten Plage versucht Jahwe sogar zu argumentieren. Ja, es ist eine Demonstration seiner Macht, aber dabei geht es ihm nicht um Zerstörung, sondern um Anerkennung und Verehrung. Diesmal stellt es Jahwe jedem Einzelnen der Ägypter frei, als Zeichen der Anerkennung vor seiner überlegenen Stärke selbst Vorsorge zu treffen, um vor dem Hagel verschont zu bleiben. Auch das achte Zeichen beginnt mit der Aufforderung an Mose und Aaron, zum Pharao zu gehen. Abermals begründet der Herr seinen Auftrag ausdrücklich vor ihnen. Die Wunder sind dafür bestimmt, dass Mose, ja das ganze Volk der Israeliten, seinen Kindern und Enkeln erzählen kann, was er den Ägyptern angetan und welche Zeichen er unter ihnen vollbracht hat. Und Jahwe fügt hinzu, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Das hat man späterhin auch getan. Die Zeichen und Wunder, die der Herr damals in Ägypten gewirkt hat, sind an anderer Stelle alttestamentlich überliefert. Schauen wir nur in das Buch der Psalmen, im Psalm 78, im Psalm 105 oder auch im Buch der Weisheit im Kapitel 11 und den Kapiteln 16 bis 18. Im Angesicht der drohenden Heuschreckenplage gesteht Pharao, nur den Männern zuzugehen und das Jahwe-Fest zu feiern, nicht aber dem ganzen Volk mit seiner Habe. Argwohn ist offensichtlich im Spiel seiner Gedanken. Bei der neunten Plage schließlich sollen auch die Familienangehörigen ziehen dürfen. Die Herden freilich sollen bleiben, wohl als Pfand. Darauf lässt sich Mose nicht ein, im Verweis auf die Opfer, die ja in der Ferne darzubringen sind. Wir erleben mithin einen Pharao, der unter dem wachsenden Druck immer weitergehende Zugeständnisse macht, aber zum letzten Schritt, das Volk mit seiner Habe in Freiheit gehen zu lassen, nie bereit ist. Beim Lesen der neuen Zeichen fällt die Ähnlichkeit im literarischen Aufbau und eine verwandte Wortwahl ins Auge. Das zehnte Zeichen, nun ausdrücklich Plage genannt, hebt sich dagegen ab und endet auch mit der endgültigen Weigerung des Pharao, dem Mose nachfolgend nicht mehr begegnen wird. Pharao hat ihm mit dem Tod gedroht, wenn er noch einmal unter seine Augen tritt. Es bleibt auch nur noch die Flucht, nicht Hals über Kopf, sondern geradezu feierlich angekündigt als Auszug. Nicht nur das eigene Hab und Gut werden sie mitnehmen, sondern auch wertvolle Gerätschaften der Ägypter. Die Plage, die allerdings noch kommen muss, übertrifft alle zuvor Dagewesenen, denn es geht um Leben und Tod eines jeden Erstgeborenen der Ägypter und allen Viehs. Die Israeliten aber werden durch das Blut der Opfertiere an ihren Türen verschont bleiben. Es ist ein letzter machtvoller Besitzanspruch von Jahwe, denn außer ihm gibt es keine anderen Götter. Wie geht es uns jetzt nach allem, was wir miterlebt haben und irgendwie ja auch mit durchlitten haben? Alles weit weg oder doch irgendwie ganz nah? Das Alte Testament hat es bestimmt nicht leicht mit dem modernen Menschen. Und auch unser Glaubensempfinden ist manchmal befremdet von so manchem, was wir da so zu lesen bekommen. Wir Menschen haben uns doch weiterentwickelt und unser Glaube doch auch. Und ja, wir leben im Neuen, nicht im Alten Bund. Und doch gibt uns das Alte immer viel mit für Neues. Diesmal zum Beispiel den Mut zum Durchhalten. Wie oft hätten Mose und Aaron ihren Dienst quittieren können? Nein, sie halten durch. Womit? Nicht mit ihren eigenen Mitteln, auch das wird klar und deutlich. Sie stützen sich auf die befreiende Botschaft ihrer Sendung und die Vollmacht dessen, der sie gesandt hat. Wie sehr setzt dagegen der moderne Mensch auf sich, seine modernen Mittel der Technik auf Forschung und Wissenschaft. Die Grenzen des Machbaren sind gewiss weiter geworden dadurch, aber umso härter stößt der Mensch am Ende dann auch an seine Grenzen. Die sind eben doch immer da und sie werden immer bleiben. Die Grenzen des Menschenmöglichen. Das haben beileibe nicht nur die Wahrsager des Pharao und der Gottkönig selbst zu spüren bekommen. Tun wir auch nicht so, als hätten wir die Welt durchleuchtet. Wir alle spüren, dass es das, was es damals gab, den Widerstreit der Mächte auch heute gibt. Vieles, was in der Welt geschieht, vieles an Bösem, lässt sich nach wie vor nicht erklären. Ja, es gibt das Geheimnis des Bösen, weil es den Bösen gibt, der im Geheimen seiner Anonymität bleibt. Aber da gibt es auch Gott, der da ist, in seiner Entschiedenheit, mit der er eintritt, ja geradezu kämpft um sein Volk. Dass es doch nur ein Volk ist, das da auserwählt war, stimmt. Aber gerade dieser Punkt macht den Quantensprung deutlich, den Gott in seiner Menschwerdung gemacht hat. Es geht nicht mehr um ein Volk von Menschen, sondern um die Berufung aller zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, wie es Paulus in seinem Römerbrief so schön gesagt hat. Auch daran will uns die heutige Begegnung mit Exodus erinnern. Als Wort des Lebens für die kommende Woche könnt ihr uns begleiten: Lass mein Volk ziehen, damit sie mich verehren können. Die Freiheit, in der wir leben und glauben dürfen, darf uns nicht selbstverständlich werden. Machen wir von dieser Freiheit dankbar Gebrauch? Dies könnte eine Frage sein für einen möglichen Austausch im Anschluss an die 7 Kapitel, die wir gerade im Buch Exodus auf uns wirken haben lassen. Und eine zweite Frage: Viele Christen werden weltweit wegen ihres Glaubens unterdrückt und verfolgt. Welche Möglichkeiten der Solidarität sehen wir konkret, auch im Hinblick darauf, dass Gott immer mit uns Menschen zusammenwirken will? Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Austausch, ein gutes Zusammensein vor dem Hintergrund des Wortes Gottes, das uns im Buch Exodus wieder erreicht hat. Und dann mit Gottes Segen weiterhin viel Gutes gelingen. Ihr Pfarrer Ulrich Lindl aus Biberbach.